In dieser Episode begrüße ich einen langjährigen Freund, der in jeder Hinsicht dem Begriff Extremsportler gerecht wird. Angefangen als ehrgeiziger Kraft- und Fitnesssportler mit einem militärischen Background, hat er mit Hindernisläufen seine neue Passion gefunden. Beim populären Spartan Race hat er alle machbaren Versionen bestritten. Von 5 Kilometer Sprint mit 20 Hindernissen über Super, Ultra und Beast. Hier geht's immerhin schon über 50 Kilometer mit über 60 Hindernissen. Aber damit ging die OCR-Karriere erst so richtig los und gipfelte in alpinen Wettbewerben wie dem Großglockner Ultra Trail mit einer Länge von 110 Kilometer und über 6000 Höhenmeter. Er stellte sich dem Cut 100, einem 170 Kilometer langen Martyrium mit endlosen 10.000 Höhenmetern, dem Mute auf Madeira, wie auch mehrfach dem Mozart 100 in den Salzburger Alpen, um nur einige zu nennen. Damit nicht genug, taucht er im Winter unter zugefrorenen Seen und nimmt an Events teil wie 2023 am Pieni on the Rocks, einem jährlich stattfindenden internationalen Event für Apnoe-Ice-Diving in Finnland. Hier werden mit und ohne Neoprenanzug Rekorde im Tauchen unter dem Eis aufgestellt. All diese extremen Leistungen vollbringt er mit einem veganen Lebensstil und sensationeller Willenskraft. Dabei hat er auch noch einen Job, eine erfolgreiche Handwerkfirma als Nebengewerbe und ist zudem noch glücklich verheiratet und Vater einer Tochter. Ein in jeder Hinsicht außergewöhnlicher Mensch. Ich freue mich auf ein Gespräch mit Christian Dorn.
Chris, cool, dass das heute geklappt hat, hier zu sein. Hat ja ein bisschen Anlauf gebraucht.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Auf dir ist ein echter Extremsportler geworden. Also ich erinnere mich an die Zeiten, als wir noch zusammen im Fitnessstudio waren und da irgendwie ging es um, wer kann mehr Bank drücken und wer hat den dickeren Oberarm. Und dann haben wir uns ein paar Tage nicht gesehen und auf einmal warst du Extremsportler. Was denn noch alles? Obstacle Race, Spartan Race, was du noch alles gemacht hast. Warum der Wechsel? Warum wechselst du von ich will mehr Muskeln haben auf so extreme Geschichten?
Ja, also angefangen hat es tatsächlich, wie du gesagt hast, mit reinem Krafttraining. Dazu muss ich sagen, ich war bis zur 10. Klasse der dünnste Hering, den du dir vorstellen kannst. Ich kann mich erinnern, ich habe in der 10. Klasse 66 Kilo gewogen oder sogar weniger, 64. Total hager und irgendwann kam dann mein Sportlehrer auf mich zu und sagte, Christian, wie wär's denn mal mit ein bisschen Krafttraining? Weil sonst wirst du weggepustet. Ja, und so hat es dann angefangen. Voll eingestiegen, hat Spaß gemacht, mit 17 schon Kniebeuge frei mit 200 Kilo gemacht. Der Nachteil war dann natürlich immer, ich habe mir immer einen Wolf gelaufen und kam dann auch nicht so gut im Alltag. Und irgendwann bin ich dann umgeschwenkt auf mehr Laufen, mehr Ausdauer. Und das hat sich dann immer weiterentwickelt bis zu dem Punkt, wo ich dann gesagt habe, ja, ich möchte mal meinen ersten Halbmarathon laufen, meinen ersten Marathon laufen. War alles schön, aber irgendwie hat mir dann die Abwechslung gefehlt. Und du weißt ja selber, aus unserer Zeit beim Militär, wir hatten fast jede Woche irgendwo mal eine Hindernisbahn, eine Kämpferbahn, wo wir drüber mussten mit Gepäck, mit Rucksack, mit Waffe und so weiter. Und ja, war anstrengend, aber irgendwo hat es auch Spaß gemacht. Und ja, seitdem wir dann eben raus waren, 2000 war das, glaube ich, gab es da sowas nicht mehr. Und deswegen habe ich mich gefreut, als dann die OCR-Welle, Obstacle Course Racing, von USA nach Europa geschwappt ist. Das war so 2011, 12, 13 rum, dass da wieder was ging und dass man sich da, was das Hindernislaufen angeht, wieder beweisen konnte. Und das war dann so mein Einstieg oder mein Umstieg vom reinen Laufen zum Hindernislaufen. Also kriechen, klettern, schwer tragen, balancieren, hangeln, auch Zeit natürlich. Ne?
Ja.
Und die großen Anbieter wie Spartan Race, Strong Viking und wie sie alle heißen, die waren ja da wirklich voll dabei und haben ja immer neue und härtere und längere Sachen rausgebracht. Und ja, das war so mein Einstieg oder mein Umstieg vom Krafttraining, vom reinen Krafttraining weg zu mehr anderen Mixed-Sachen.
Bleiben wir mal ein bisschen bei Krafttraining. Du sagst, es ist also beiläufig, aber ich kann mich da an ein paar so Trainingseinheiten erinnern, die alles andere als beiläufig waren. Und du warst halt auch richtig gut schon. Also immer schon sehr extrem, oder? In dem, was du gemacht hast, das. Wenn du das machst, machst du das richtig, oder? Stimmt das?
Das stimmt, ja.
Ich kann mich erinnern, als wir da im Mittenwald uns kennengelernt haben, da im Fitnessstudio, in meinem Militär natürlich vorher und dann im Fitnessstudio, dass es immer schon darum ging, da irgendwo bei dem Besseren zu sein. zumindest im Studio bei den Besten zu sein, da wie viele Klimmzüge schaffe ich und wie viel Bankdrücken und wie viel Oberarmumfang und was wir uns da so gebettelt haben. Und ist das eine Grundeinstellung im Leben, so immer bei den Besseren sein zu wollen und irgendwas richtig machen zu wollen?
Ich glaube schon, ja. Ein weiser Mann soll ja mal gesagt haben, du musst es nicht nur hier haben, du musst es auch hier haben.
Das ist wahr. Ne? Ne, ich erinnere mich, wo du mal sehr extrem drauf gegangen bist, diese Bilder zu machen, wo ich sagte, okay, jetzt ist der Fokus nicht mehr auf Bankdrücken und möglichst viel Gewicht, sondern jetzt ist es Körperfettanteil. Das war extrem. Du warst am tiefsten Punkt auf 3%, oder? Wenn ich mich noch richtig erinnere,
3,6% Körperfett. Hast. Ja, das war 2013. Und mein Ziel war, da habe ich, glaube ich, ein Jahr lang drauf hingearbeitet. Ich wollte einmal in meinem Leben ein Fotoshooting machen. Also Bühne, Wettkampf, in der Richtung war ja nie meins. Aber ich wollte einmal in meinem Leben ein Fotoshooting machen mit der besten Version von mir. Also ja. Geringer Körperfettanteil. Klar, kann man natürlich nicht lange halten, weiß jeder. Aber einmal für dieses Shooting ein hoher Muskelanteil und einfach so aussehen, wie es irgendwie machbar ist.
Ja.
Und das natürlich auf natürliche Weise, war lange, war schwer, war hart, aber hat funktioniert, tolle Bilder dabei rausgekommen.
Ja.
Und nächstes Jahr werde ich 50, ein halbes Jahrhundert und da habe ich es nochmal vor.
Das Gleiche nochmal?
Das Gleiche nochmal, ja.
Wird ein bisschen anstrengender, oder?
Natürlich, je Oller, je Dollar, ne? Aber ich denke mal, ist es möglich, weil der Fokus, den ich damals hatte, den habe ich immer noch.
Ja.
Auch wenn es natürlich ein längerer, härterer Weg ist. Aber ich weiß, dass es geht.
Ja, damals wie heute, was war, kurz zusammengefasst, der Plan, der Ernährungsplan, der Trainingsplan, wie hast du dich auf 3% runtergekriegt?
Oh ja, der war sehr vielschichtig. Also natürlich habe ich Jahre vorher schon viele Sachen ausprobiert. Manche haben funktioniert, manche nicht. Da hatte ich natürlich auch noch nicht das Wissen, was ich mir in den Folgejahren danach, also um 2015 rum, durch Trainerlänge angeeignet habe. Ernährungstrainer, Athletiktrainer und so weiter.
Ja.
Ich habe es einfach mit dem versucht, was ich so an Wissen hatte. Ich kann gar nicht mehr ganz genau sagen, was wirklich der Schlüssel war. Ich denke mal, das war ein ganz besonderer Mix bei mir. Natürlich vielleicht noch ein bisschen Genetik. Mix aus einem angepassten Training. Und bei mir war es gar nicht Low Carb oder irgendwie eine andere Form. Ich habe, glaube ich, ein bisschen weniger und ein bisschen angepasster gegessen.
Naja, ganz einfach war es nicht, oder? Ich kann mich erinnern, wo ich bei dir war, wo du da einzelne Nüsse gezählt hast, die du gegessen hast.
Ich habe Kalorien gezählt, ja. Heute weiß man, dass es nicht bei jedem funktioniert. Bei mir hat es funktioniert. Ich habe tatsächlich meine Kalorien gezählt.
Ja.
Und ja, vielleicht war das genau das, was mein Körper gebraucht hat.
Wie kommst du überhaupt zu Sport in so einer Intensität? Das Aufbau, Krafttraining. Du bist jetzt nicht wie ich da irgendwo in den Bayerischen Bergen aufgewachsen, wo es normal ist, dass man Skifahren geht und in den Bergen rumrennt und so, wo körperliche Aktivität irgendwie normal ist. Du kommst aus einer ganz anderen Ecke.
Ich komme aus einer anderen Ecke. Ich komme eigentlich aus der Berliner Gegend und alles flach. Und die Affinität zu Bergen, die hatte ich natürlich erst bei meinem Einstieg in die Gebirgsjägerei, weißt ja selber, Mittenwald, hat außer Berge nur noch Berge, und ein tiefes Tal. Und ich glaube, das war das, was mir irgendwo immer gefehlt hat, dass ich da mich herausfordern konnte, Höhenmeter machen, Skifahren, Klettern, Bouldern, um da einfach nochmal ein bisschen meinen Fokus und meinen Horizont zu erweitern und möchte es nicht missen. Also das, was ich da gelernt habe, das war was ich fürs ganze Leben brauchen konnte.
Das heißt, diese ganze sportliche Geschichte ging erst los, als du nach Wittenwald gekommen bist? So richtig?
Die ging schon los in Vorbereitung darauf. Ich kann mich erinnern, ich war 1994 habe ich mich entschieden, Zeitsoldat zu werden. Und als dann rauskam, ja, Gebirgsjäger, habe ich mir ein paar Videos angeguckt, damals VHS-Kassetten, was die so machen und habe dann echt geschluckt und gedacht, boah, wie willst du denn das schaffen? Und von da an habe ich dann halt Läufe trainiert, Kraft trainiert, verschiedene Sachen. Ich habe viele Schwimmtrainings gemacht und ja, Hat gut gefruchtet und als ich da ankam, war ich immer vorne mit dabei.
Ich kann mich ja erinnern, als wir zusammen angefangen haben zu trainieren und uns immer neue Sachen ausgedacht haben, neue Ernährungspläne, neue Trainingspläne, unsere gemeinsamen Google Drive Excel-Tabellen, wo wir irgendwie Trainingspläne und Ernährungs-Journaling da irgendwie getrieben haben. Das hat schon richtig Spaß gemacht.
Ja, ja, ja.
Aber dann kam trotzdem dieser Wechsel weg von Muskeln und Oberarme und was wir halt vorher so gemacht haben, zu Extremsport. Ich habe mal diese Aufstellung gelesen, die du mir geschickt hast, mit wo du da schon überall warst. Jetzt ist es ja nicht unbedingt so, dass man an solchen Wettkämpfen teilnimmt im olympischen Sinne, oder? Dass man da irgendwie jedes Mal goldene Medaille haben will. Bei vielen von den Dingen, wenn du mir das immer so erzählst oder mir die Videos da geschickt hast, mit wo du wieder unterwegs warst, denke ich mir, meine Güte, du musst froh sein, wenn du das überlebst, was da alles gefordert ist, so die Nacht durchlaufen und weiß der Teufel, wie lange Strecken und Höhenmeter. Erzähl mal ein bisschen, wo du dich da schon überall rumgetrieben hast.
Also mein Plan oder mein Ziel war es ja nie, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel von Hindernissen, von OCR-Läufen bleiben, irgendwo vorne oder auf dem Treppchen zu stehen. Das war deswegen nicht machbar für mich, weil ich einfach ein Allround-Athlet war und bin. Die da ganz vorne ankamen, waren entweder fast ausschließlich reine Läufer und da hat es dann eben immer deswegen funktioniert, weil die sich ausschließlich auf diesen Sport konzentriert haben. Aber dadurch, dass ich eben viele andere Sachen gemacht habe, war ich schon gut dabei, wenn ich irgendwo im vorderen Viertel ankam, was meistens geklappt hat. Und ich glaube, da geht es vielen so, wenn man irgendwann mal was gemacht hat, wird es dann doch ein bisschen langweilig, weil man denkt, ja gut, da gibt es doch irgendwo noch mehr. Und das war genau das, was ich gesucht habe. Immer noch höher, schneller, weiter. Ich habe dann zum Beispiel angefangen, 2015 habe ich meinen ersten Ultralauf gemacht, für mich selber 50 Kilometer. Da habe ich meinen damaligen Arbeitgeber irgendwo hingefahren zu einer Tagung. Der sagte, er fährt selbst zurück. Und ich hatte meine Laufklamotten dabei und bin dann von da 50 Kilometer in der Nacht nach Hause gelaufen.
Gutes Training.
Und habe Blut geleckt. Es war super. 5 Stunden irgendwas und das hat mich dann angefixt. Und von da an hatte ich einen neuen Fokus auf Ultraläufe und habe dann eben immer wieder gesucht, was gibt es denn? Heute gibt es ja wie Sand am Meer, damals eher noch nicht so viele. Und habe dann zum Beispiel vom Cut 100 in Kitzbühel, das war ein Lauf über 170 Kilometer mit 10.000 Höhenmetern, in Angriff genommen. Oder
wie lange warst du da unterwegs?
Also bei mir waren es, glaube ich, 37 Stunden am Stück, ohne Schlaf.
Da weiß der auch, was du getan hast.
Die längste Pause war eine Toilettenpause von 15 Minuten, ansonsten immer nur 5, 6, 7 Minuten was essen an den Verpflegungsstationen. Also das war wirklich ein extrem hartes Brett. Aber auch der Mix aus einem Ultralauf und Hindernissen, das gab es in den frühen 2010er Jahren noch gar nicht so, das kam dann erst raus. Dann vielleicht mit Kälte noch, da gab es einen Lauf, kann ich mir erinnern. Das war der Celtic Warrior in Österreich. Das war ein Hindernislauf im Winter, im Februar oder März, bei Minusgraden mit viel Wasserquerungen, 50 Kilometer. Die Hindernisse waren da nicht so schwer, aber allein die Strecke und die Kälte auszuhalten und immer wieder durchs Wasser zu müssen, ohne trocken zu werden. Also das war eine ganz andere Herausforderung. Aber hat trotzdem Spaß gemacht. Und ich bin auch früh, wenn wir jetzt schon bei Kälte sind, ich hatte früh eine Affinität zu Kälte. Ich kann mich erinnern, während meiner Bundeswehrzeit mussten wir mal bei einer Übung im November durch einen angefrorenen See. Da hieß es dann, ja, hier einsteigen, da aussteigen, alles zusammenpacken und so leise wie möglich darüber. Kannst dich erinnern, der Luttensee im Mittenwald. Ja, klar. Und wenn man, war eine ganz dünne Eisschicht drauf. Und das war halt oberstes Ziel, so leise wie möglich darüber anzukommen. Ich bin dann reingegangen, ohne einen Mucks zu machen. Alle anderen haben gehechelt wie eine Schwangere kurz vor der Entbindung. Und hinterher hat dann mein Zugführer gefragt, ob mir das nichts ausgemacht hat. Sag ich, ja doch, war schon saukalt. Aber Auftrag war ja kein Mucks, ne? Und da habe ich dann schon gemerkt, dass ich da irgendwie anders bin als der Rest. Und da war irgendwie eine neue Herausforderung da. Und seitdem bin ich halt, wenn es irgendwie im Winter irgendwo kaltes Wasser hat, egal ob Fluss, See oder Teich, ich gehe da rein. Und es gipfelte letztes Jahr in einem Event, das nennt sich Peljene on the Rocks. Das ist ein Eisloch-Tauch-Event für Apnoe-Taucher in Südfinnland. Der Peljene ist einer der klarsten Seen Finnlands, hat im Winter 60, 70 Zentimeter Eisdecke. Und da werden dann eben Eislöcher reingebohrt oder reingeschnitten. Und wir tauchen dann eben da von Loch zu Loch oder tief, ja, bis zu 25 Meter.
Ich erinnere mich an deinen Start, da war ich ja mit dabei am Steinsee, als du da losgelegt hast. War die ersten, was waren das, 10 Meter oder so?
8 Meter, ja. Ja. Das war das erste Mal, dass ich das überhaupt ausprobiert habe, noch mit wenig Sicherheitsvorkehrungen. Ich hatte ja eben nur mein Sicherungsseil.
Ja.
Würde ich ja so heute in der Form nicht mehr machen, aber hat funktioniert. Und also es ist schwer jemandem zu vermitteln, dass man sagt, ich gehe jetzt da in ein Eisloch, tauche da rein und komme auf der anderen Seite wieder raus. Und ja, man kann das schwer erklären. Also jetzt stellt man sich vor, man geht da rein, man hat da 20, 25 Zentimeter Eis über sich. Aber diese Erfahrung zu machen, da unten drunter zu tauchen, in dem Bewusstsein, dass das ganz wenige machen oder auch schaffen,
ja,
das ist unbeschreiblich. Das kann man gar nicht erklären, dass wenn man es einmal gemacht hat, seitdem trainiere ich Leute darauf hin, das zu machen. Ne? Habe schon ein paar Trainees gut darauf vorbereiten können, dass die das auch schaffen. Und es funktioniert. Man muss einfach nur den Willen haben, da wirklich reinzugehen. Klar, es ist eine lange Zeit, die es braucht, sich zu adaptieren, aber wenn man die Erfahrung mal gemacht hat.
Ja, du bist in den Extremen zu Hause, oder? Absolut. Also nochmal kurz zurück zu Spartan Trails. Da gibt es ja auch noch eine Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob dir das noch so bewusst ist. Als ich das jetzt erste Mal wirklich bewusst wahrgenommen habe, was du jetzt eigentlich machst, statt Gewichttraining oder dieser Wechsel, also war Spartan Trails hier in München. Das war 2013, 14, genau. Das war, wo meine Freundin mitgelaufen ist auch. Deswegen war ich auch da, du warst ja auch da. Und die meisten haben so eine Idee von, ich bin froh, wenn ich das überlebe und es in einigermaßen Zeit irgendwie durch diesen Hindernislauf da überhaupt durchkommen. Also für die, die es nicht wissen, Spartan Race heißt in der kleinsten Kategorie 5 Kilometer, glaube ich, oder 5 Kilometer laufen und dann über alle möglichen Hindernisse drüber und drunter ein paar Aufgaben erfüllen, durchs Wasser durch. Also ist nicht ohne. Mhm. Und ich erinnere mich, dass da auch Seile von Brücken runterhängen und die Aufgabe war, wie damals in der Schule, diese Seile da hochzuklettern. Mhm. Wo die Hälfte das überhaupt nicht geschafft haben, die dann so Strafburpees machen mussten, mit einer Ausnahme, der da ohne Beine hochgeht. Nur mit den Armen alleine.
Ah ja, jetzt dämmert es mir.
Okay. Ja, das fand ich ja sensationell. Also während alle anderen überlegt haben, wie die überhaupt hochkommen, war deine eigene Aufgabenstellung, ich mache das nur mit den Armen. Hast du ja auch geschafft, ist ja tatsächlich hochgekommen. Das ist der einzige, meine Wahrnehmung da an der
Was aber auch viel Training erfordert hat. Ich hatte ja an meinem Hausgiebel immer auch ein Seil hängen.
Ja, ich erinnere mich. Ne?
So 6, 7 Meter und habe da trainiert, auch ohne Füße, ohne Footlock heißt es ja.
Ja.
Wenn man das Seil um den Schuh wickelt, hochzukommen. Und bei einem kurzen Lauf, wie so einem Spartan-Sprint mit 5, 6 Kilometern, ist es kein Ding. Schwer wird es dann, wenn man...
Es ist schon eine Frage von Ausrichtung, oder?
Ja, na klar.
Für die meisten ist es, ich trainiere drauf, das mit einer vorzeigbaren Zeit irgendwie durchzustehen. Und für dich ist irgendwie, ich lege da noch einen drauf, oder? So, das ist ja ein Mindset, würde man heutzutage sagen.
Ja,
das stimmt. Und ich meine, damit war ja noch lange nicht Schluss. Es gibt ja sehr viele verschiedene Spartan Races, Ultra und wie die alle heißen. Und du hast da praktisch keinen ausgelassen, oder? Also diese Medaillen, die es da gibt, die hast du dir alle geholt, oder?
Ja. Das ist natürlich ein sehr gutes Marketing gewesen von Spartan Race, wie auch von vielen anderen,
ja,
da die Pyramide bis zur Spitze zu schaffen. Und ich habe, wenn es irgendwie ging, wenn Zeit und Geld da waren, immer geschaut, wo gibt es den nächsten Wettkampf, wo geht es noch höher, noch schneller, noch weiter.
5 Kilometer, 20, 25. Dann einer war tatsächlich im Original Sparta, oder? In Griechenland?
Genau, einer war original in Sparta. Ich glaube, das war 2017 und 2018. bin mir nicht mehr sicher. Und das Besondere an dem war, nicht nur der Ort selber, also ein Spartan Race in Sparta.
Ja.
Das Besondere an dem war, wir waren zu sechst da. Kurze Vorgeschichte, ich habe seitdem ich angefangen habe mit Hindernisläufen immer wieder Leute kennengelernt, die ähnlich ticken wie ich.
Ja.
Und wir haben uns immer wieder getroffen auf verschiedensten Wettkämpfen, weltweit kann man schon sagen. Und ich habe 2016 eine WhatsApp-Gruppe gegründet, die heißt Hardcore Fitness.
Ja.
Und da sind halt genauso Bekloppte drin wie ich. Ja. Aber nicht nur Hindernisläufer, das sind halt Triathleten, Schwimmer, Ultraläufer, Radrennfahrer. Aber allen gemeinsam ist eben, die sind Ultra. Also die sind extrem und die haben eine gleiche Gesinnung. Und es kamen immer wieder welche dazu. Manchmal sind auch welche wieder rausgegangen. Aber so der Kern ist mal behalten und oder intakt geblieben. Und ja, mit fünf von denen habe ich mich dann in Sparta getroffen oder in Athen am Flughafen.
Ja.
Wir sind dann zusammen nach Sparta gefahren und haben tatsächlich einen der Wettkämpfe, das war das Spartan Beast, den haben wir zusammen gemacht, zu sechst. Und das Coole daran war, ein Freund von uns, mit einer Griechin verheiratet, hatte dann solche non-permanent Tattoos, kann man sagen.
Ja.
Und das war ein griechischer Spruch, der heißt Iomii. Und das ist altgriechisch, heißt die Gleichen. Die ganzen Spartaner, die dort leben, haben das gelesen, haben jetzt gedacht, sind alles keine Griechen. Der eine sieht so aus wie ein Grieche, ist aber keiner. Und die haben uns dann immer gefragt, was es denn damit auf sich hat. Ne? Und dann haben wir erzählt, ja, wir sind halt sechs Freunde, die das hier in Angriff genommen haben. Und wir haben zusammen gestartet, wir haben zusammen gefinisht. Und es war, ja, wie die glorreichen sechs, kann man sagen. Hätte nur einer gefehlt, aber wir waren nur sechs.
Nein. Und welche Strecke reden wir bei Ultra?
Also der Spartan Beast oder Ultra, muss ich überlegen. Bin mir nicht mehr sicher, aber es waren locker 30 Kilometer.
Ja,
also der Ultra jetzt ist 50 Kilometer.
Ja, also man muss ja dazu sagen, nicht 50 Kilometer laufen, sondern ein Hindernis nach dem anderen.
Ein Hindernis nach dem anderen, mit vielen Höhenmetern, genau.
Ja, über die Wand drüber und durch den Schlamm durch und durchs Wasser und was es da so alles an Hindernissen gibt. Also man kann gerne mal das Spartan Race googeln und sich mal die Videos anschauen.
Ja.
Also 5 Kilometer macht es sicher noch Spaß, aber dann, glaube ich, wird es anstrengend.
Absolut. Ja.
Und dann kamen eben die großen Obstacle Races.
Mhm.
Ich also erinnere mich eben an diese Geschichte, was du vorher ganz kurz angerissen hast, mit 37 Stunden unterwegs, Tag und Nacht durch die Berge.
Mhm.
Das ist doch mal eine andere Hausnummer.
Ja, also aktuell ist es so, oder sagen wir aktuell nicht, seit einem Jahr, ich habe tatsächlich mit den Wettkämpfen, so wie ich sie früher gemacht habe, aufgehört. Aus zwei ganz besonderen Gründen, kann ich nachher nochmal drüber reden. Und ich habe mir als Abschlusswettkampf einen rausgesucht, der findet in Holland statt, der nennt sich Ultimate Warrior. Das ist ein Hindernislauf über 24 Stunden. Das heißt, du läufst 24 Stunden durch.
Ja.
Hindernisse kommen mal alle 50 Meter, mal alle 500 Meter, mal alle Kilometer. Und die Herausforderung ist eben da, so willensstark zu sein und zu sagen, ich nehme jetzt nochmal eine Runde mit und nochmal eine Runde mit. Und dann wird es nachts kalt und dunkel und du bist fertig und du kannst gar nicht so viel essen, wie du verbrauchst.
Ja, klar.
Den habe ich gemacht. Es waren, glaube ich, 105 Kilometer mit einem meiner besten Freunde. Und der war wirklich extrem hart. Aber gerade das war das, was ich wahrscheinlich gebraucht habe, so als Abschluss, nachdem ich schon wirklich alles gemacht habe, was es so gibt. Spartan Race ist ja nur eine Serie, ja. Da gibt es ja dann noch die Hurricane Heats, alle gemacht, 24 Stunden. Aber das war wirklich die Krönung dessen, was ich so machen konnte. Natürlich gibt es immer wieder mehr und höher und noch länger. Aber im Endeffekt sind sie sich alle ähnlich und ich denke mal, ich habe das, was ich rausholen konnte, rausgeholt und das waren dann etliche Dutzende im Laufe von 8, 9, 10 Jahren, glaube ich.
Ja. Man muss auch den Punkt irgendwann mal finden, wo es gut ist, oder?
Genau, den Punkt, den wollte ich eben mit dem Wettkampf da in Holland als Abschluss nehmen.
Ja.
Weil die Jahre davor war es oft so, ich habe ja wirklich sehr viel trainiert. Manche stehen nachts auf und gehen zum Kühlschrank gucken, was drin ist. Ich bin nachts aufgestanden, morgens um 3, bin 50 Kilometer gelaufen.
Ja.
Ja.
Also, das wäre auch so eine Frage, wenn jemand ernsthaft darüber nachdenkt, in sowas einzusteigen, das so extrem zu machen und von durchschnittlicher Fitness auf extreme Fitness zu kommen. Wie hast du das überhaupt gemacht? Ich meine, du hattest einen Job. Ich meine, hast du immer noch einen Job, aber hattest auch damals einen Job. Du hast Frau und Kind, bist verheiratet, hast ein Kind. Und zu dem ganzen Aufwand dann dazu ein doch sehr aufwendiges Training. Das ist ja nicht dreimal die Woche eine Stunde ins Studio. Das ist ja allein die Läufe an sich gehen ja schon über 4, 5, 6 Stunden, die du da machst, oder je nachdem, was du da machst. Wie fängt man jetzt sowas an? Wie bist du da eingestiegen?
Also grundsätzlich muss man sagen, man braucht immer einen Partner oder eine Partnerin, die das toleriert und alles mitmacht.
Ja, klar.
Und ich hatte das Glück, mit einer Frau zusammenzukommen. Okay, sie hat mich nicht anders kennengelernt, ich war vorher schon so. Aber sie hat immer gesagt, mach dein Ding, so wie es für dich gut ist, um aber ja nicht immer alles zu Lasten der Familie oder der Familienzeit aufgeben zu müssen. Wie ich gerade schon gesagt habe, ich bin häufig früh um 3, 4 aufgestanden und bin dann 30, 40, 50 Kilometer gelaufen. Am Wochenende war es oft so, ich kam dann zurück nach 40, 50 Kilometern und da sind meine Mädels gerade aufgestanden.
Zum Familienfrühstück dann rechtzeitig
Ja,
da
ich habe
gewesen.
dann noch Semmeln mitgebracht und die haben gar nicht gemerkt, dass ich weg war.
Ja.
Ging nicht immer, aber ich habe es versucht immer so zu machen, so zu takten, dass man mich am allerwenigsten vermisst.
Ja.
Klar, da musst du früher schlafen gehen, du musst früher mit dem Essen aufhören, damit du gut schlafen kannst, dass du regeneriert bist. Aber irgendwie hat es über die Jahre immer funktioniert. Und nochmal, wenn man keinen Partner hat, der das gut findet und toleriert, funktioniert es nicht.
Dann wird es
Damit
anstrengend.
steht und fällt
Ja,
diese ganze
ja.
Sportgeschichte.
Na gut, ist ja immer so, ganz klar, ob du sportlich was machst oder beruflich oder was auch immer. Wenn dich in irgendwas engagierst, was mal über 40 Stunden die Woche rausgeht, dann brauchst du jemanden, der dich da supportet, sonst funktioniert das nicht. Ganz gleich, ob
Genau.
das, in welchem Bereich das dann ist. Wir haben noch eine weitere Gemeinsamkeit, oder? Wir haben es nicht so mit Fleisch essen. Das ist ja auch schon ein paar Tage her, wo wir uns da mal ausgetauscht haben.
Ja.
Wie lange machst du das jetzt schon? Du bist jetzt mittlerweile komplett vegan, oder?
Ja, also du hast mich ja, weil du ja schon sehr, sehr lange Vegetarier bist, immer motiviert, da mal ein bisschen über den Tellerrand im wahrsten Sinne zu gucken, was es denn noch gibt außer Fleisch und Fisch und Milch und so weiter. Und ja, durch dich motiviert habe ich dann zwar eine Weile gebraucht, aber ich habe, glaube ich, 2012 angefangen, mich vegetarisch zu ernähren. Und seit 2015, zwischendrin war ich dann noch ein bisschen Pesketarier, habe dann Fisch noch gegessen.
Ja.
Aber seit 2015 bis heute bin ich durchweg vegan, wobei es gibt natürlich manchmal eine Ausnahme, wenn ich irgendwo bin, wo nichts Veganes gibt. Wenn da mal ein Milchprodukt oder Eier dabei sind, das ist jetzt auch
Okay,
nicht
also
unbedingt.
kein
Nee,
Hardcore-Veganer.
kein Hardcore-Veganer. Ich will auch keinen da irgendwo bekehren. Jeder macht sein Ding, ne? Aber ich habe eben gemerkt, dass
Ja,
es sehr
ich
gut
mag solche Geschichten
funktioniert.
halt, weil es immer alle Diskussionen sofort erledigt. Von kriegst du auch genug Proteine und kann man da auch fit sein und kann man da leistungsfähig sein? Na naja, gut, also wenn du nicht als leistungsfähig durchgehst, weiß ich nicht mehr, wer dann überhaupt.
Ist ein gutes Stichwort. Ich habe das ja schwarz auf weiß für mich selber beweisen können. Und zwar bin ich ja während meiner Ultralaufzeiten alle 2 Jahre zur sportmedizinischen Untersuchung gegangen, zur TU München, um da alle notwendigen Tests für mich zu machen. Also ich wollte immer die Sicherheit haben, dass mit meinem Körper alles stimmt.
Ja.
Wenn ich irgendwo 100 Meilen durch die Berge laufe, wollte ich sicher sein, dass mir jetzt irgendwie nicht das Herz kaputt geht
Ja,
oder
klar.
sonst was passiert. Und bei dieser sportmedizinischen Untersuchung gab es ja mehrere Tests, unter anderem einen Laktattest auf dem Laufband. EEG, EKG, Bluttest und so weiter. Und es war tatsächlich so, dass ich durch meine vegetarische Ernährung meine Leistungsfähigkeit schon mal verbessert hat. Hatte ich schwarz auf weiß, also das Laktat ist dann sehr viel später gekommen. Und als ich mich dann vegan ernährt habe, gab es nochmal eine Leistungsverbesserung. Die ist zwar im unteren Prozentbereich, im Einstelligen, aber auch wenn es nur 1% waren, war das viel für mich.
Ja, klar.
Ne?
Wenn
Weniger
ich,
Säuren im Körper.
Ja, und auf einem bestimmten Leistungsniveau ist 1% sehr viel.
Das absolut.
Klingt nicht nach viel, aber absolut. Wenn du dich auf einem bestimmten Level bewegst, dann ist 1% hin und her, macht auf einmal einen dramatischen Unterschied, ja, in der Platzierung. Ja. Und ich meine, wir haben schon sehr viel darüber ausgetauscht, mit wer da nicht der Meinung ist, dass man vielleicht verzichten kann oder nicht da in unserem Umfeld. Und ich finde, so ein praktischer Beweis ist immer leicht, weil in der Welt ist gerade über vegetarische Ernährung und gesunde Ernährung und vegane Ernährung, da gibt es sehr viel Meinung und sehr wenig Ahnung. Weißt, das ist immer ein bisschen schwierig, die Diskussionen zu führen, so wie mir schmeckt es halt. Dann ist Argumentation irgendwie zu Ende. Was willst du denn noch sagen? Du sagst, alles, was du an vernünftigen Argumenten dagegen halten kannst, ist tot mit, wir haben das immer schon sicher gemacht und mir schmeckt es halt. Das ist kein Argument. Und dann jemand zu haben, der auf so einem Leistungsniveau trainiert wie du und ganz offensichtlich eine Leistungssteigerung sogar hat. Also die Befürchtung ist eher, ich bin da nicht mehr fit, aber eher im Gegenteil. Du hast eher eine Leistungssteigerung dadurch, dass du eben ein paar Sachen weglässt, die vielleicht im Zusammenhang mit Sport und Leistungsfähigkeit und Fitness nicht so clever sind. Und Fleisch steht da sicher an erster Stelle. Und dann wahrscheinlich auch alles, was davon abgeleitet ist. Also Wurst und was es da halt sonst so alles gibt. Ja. Ja. Und man sieht, dass so ein bisschen die Änderung kommt, sowas wie Game Changer und was es da so alles gibt. Aber es ist immer noch eine harte Diskussion, vor allem in Bayern wahrscheinlich, wo das dann irgendwie besonders anstrengend ist. Ja. Das dann zu haben, also ich glaube nicht, dass du fährst, das in nächster Zeit zu ändern. Wie lange machst du Zeit? 2015?
15 gegangen, also vor 10 Jahren.
Ja. Ich bin jetzt bei 37 Jahre und habe auch nicht vor, das zu ändern. Also erfreulicherweise findet man immer mehr. Man tut sich immer leichter, vegetarisch einzukaufen. Als ich angefangen habe, da ich irgendwann vor einer sehr langen Zeit im oberbayerischen Mittenwald, da war es noch ein bisschen schwierig, da die ganzen Sachen zu finden, die du brauchst. Mittlerweile ist es ein bisschen leichter.
Man sagt ja immer, landläufig, never change a running system. Könnte man jetzt sagen, ja gut, ich habe jetzt mein Leben lang Fleisch gegessen und hat mir nie geschadet.
Ja.
Aber dieses Lied, das kann sich relativ schnell umkehren, wenn man sich einfach mit Ernährung, mit guter Ernährung, mit sinnvoller Ernährung beschäftigt. Vor allem mit Ernährung für Athleten, die natürlich genau auf das abgestimmt sein muss, was man für die jeweilige Sportart braucht. Dann ist das für mich auch ein Punkt, den man nicht irgendwie stiefmütterlich behandeln sollte. Weil damit steht und fällt nicht nur unsere Leistungsfähigkeit im Sport, sondern auch unsere Gesundheit.
Jetzt muss man natürlich sagen, also gerade bei dir, auch im Wissen über Ernährung, machst du das wie bei allem anderen sehr extrem. Ich weiß noch, als wir angefangen haben, über Vegetarismus zu reden, da war ich derjenige, der sich ausgekannt hat. Das ist lange vorbei, mittlerweile hast du mich da weit überholt. Du bist der Profi da. Und umso besser für mich, also es bestätigt mich in dem, was ich so tue, zu sehen, dass auch wenn du nur sehr extrem Sport machst und dich sehr intensiv damit beschäftigt, was für dich die optimale Ernährung ist und am Schluss kommst du doch wieder bei vegan und vegetarisch raus. Also scheint schon was daran zu sein, dass es nicht bloß nur irgendwie eine Ideologie ist oder eine tolle Idee, sondern dass es einen ganz praktischen Hintergrund hat. Wenn du was für deine Gesundheit und für deine Leistungsfähigkeit tun willst, lass so viel wie möglich Fleisch weg. Eine einfache Botschaft oder für jemanden, der da irgendwie in Leistungssport einsteigen will. Und es ist vielleicht noch ein Unterschied, wenn du Powerlifter bist oder Gewichtheber oder so, hast du vielleicht andere Bedürfnisse. Aber wenn du eine funktionelle Fitness haben willst, dann sieht es anders aus, oder?
Ja, aber wie du schon gesagt hast, die landläufige Meinung von den Leuten, die meinen, eine Ahnung zu haben, weil sie es irgendwo im Fernsehen gesehen haben oder im Internet gelesen haben, ist einfach: Da kriegst du dann wirklich genug Eiweiß und Proteine und alles, was du sonst kriegen würdest, wenn du dich von Fleisch und Fisch ernährst.
Ja.
Und ich kenne viele Leute, von denen ich immer geglaubt habe, sie kennen sich mit Ernährung wenigstens halbwegs aus. Fehlanzeige. Das ist ein man kann nicht mal sagen, ein gesundes Halbwissen, das ist teilweise ein krankes Halbwissen.
Ja.
Weil da so viele Mythen und Geheimnisse drum gemacht werden und keiner sagt es richtig. Ne? Ich kann und will niemanden missionieren, das machen andere besser, aber wenn jemand wissen will, warum ich den extremen Leistungssport, ja, egal ob es jetzt Ultraläufe sind oder jetzt seit ein paar Jahren lange harte Rennradtouren mache, dann sage ich ja, weil ich nicht nur gute Sporteinheiten mache, sondern weil ich mich einfach vegetarisch oder vegan ernähre.
Ja. Für mich war es ja auch so eine Änderung, wenn du mal ein paar Jahre älter wirst, da wegzugehen von maximaler Muskulatur und Bodybuilding und Kraftsport und so, ein bisschen mehr auf die funktionelle Seite zu kommen, ein bisschen mehr, was ist eine gute Allround-Fitness, was mir mittlerweile wichtiger ist, als ob ich jetzt einen Zentimeter mehr oder weniger Oberarm habe oder ob ich 10 Kilo mehr oder weniger Bankdrücken habe. Aber in sowas einzusteigen, wie Extremsport, was du machst, Functional Fitness überhaupt, gesund leben, sich so zu ernähren und so zu verhalten und so zu bewegen, dass du rundum leistungsfähig bist. Wenn jemand, der jetzt ein normales Durchschnittsleben führt, 40 Stunden arbeitet und abends vorm Fernseher sitzt, was da leider sehr viele tun, was ist ein guter Einstieg? Was ist ein guter Wechsel auf eine leistungsorientierte, gesundheitsorientierten Lebensstil?
Das ist eine Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist, weil natürlich jeder anders ist und jeder auf bestimmte sportliche Disziplinen anders anspricht. Aber allgemein gesprochen kann man sagen, wenn man einen Sport mit dem, was man im Alltag so macht, verbinden möchte, also einen Sport ausübt, um auch im Normalen, im Privaten, im Alltag, im Beruf besser dazustehen, sich besser zu bewegen, da sollte man auf jeden Fall etwas machen, was den Körper holistisch anspricht, also allumfassend. Das heißt, man sollte ein Krafttraining mit einem Ausdauertraining, mit einem Beweglichkeitstraining kombinieren. Ja, das kann jetzt zum Beispiel sein, man macht einmal die Woche Yoga oder Tai Chi oder Qigong. Man macht ein-, zweimal die Woche ein moderates Krafttraining, wird schon ausreichen, und geht einmal die Woche laufen. Und das sind dann eben drei Sachen, die man mehr gemacht hat als vorher und die in diesem Mix einfach viel bringen. Und ich denke mal, das wäre schon ein guter Einstieg.
Ja, und auch mit einer geringen Einstiegsschwelle, oder? Es ist ja immer schwierig zu sagen, erst habe ich gar nichts gemacht und jetzt gehe ich dreimal die Woche ernähren, gehe runter auf 2000 Kalorien, höre das Fleischessen auf, höre das Rauchen auf und mache noch fünf andere gleichzeitig. Das sind die berühmten Vorsätze auf Silvester, die dann am 1. Februar weg sind.
Oder? Ist ja immer so. Man sieht es ja auch in den Fitnessstudios. Januar, Februar, voll. Das ist wahr. Du kommst kaum an die Geräte und dann ebbt es im März wieder ab, weil dann keiner mehr richtig Bock drauf hat. Natürlich muss man auch einen Fokus drauf haben und sagen, Okay, ich weiß, gibt es da so ein schönes Zitat, ein Mensch hat Enthusiasmus für 3 Monate, ein anderer für 3 Jahre, aber es ist der Mensch, der sein Leben zum Erfolg macht, der 30 Jahre oder mehr im Ball bleibt.
Ja.
Und das ist ja das, was viele dann eben zum Aufgeben bewegt, weil einfach das Mindset nicht stimmt.
Ja, dranbleiben ist wichtiger als genau. Intensität, wahrscheinlich gerade am Anfang. Ja. Ich wollte noch auf ein Projekt, das du mir so im Gespräch mal erzählt hast, wo ich schon wieder vergessen habe, wie man es ausspricht. Irgendwas mit
Hafermilch dran. Das Projekt Hamramir.
Hamramir, das kann ich mir natürlich nicht merken.
Ja.
Worum geht's?
Projekt Hamramir entstand vor einigen Jahren durch meine Affinität zum Wikingerkult. Ich habe mich lange damit beschäftigt, wie fit waren die denn? Was haben die trainiert? Wodurch haben die eben ihre Stärke und ihre Leistungsfähigkeit bekommen? Ja. Es ist natürlich so, dass man über die Wikinger nicht allzu viel rauskriegt, weil die haben ihre ganzen Erzählungen nicht aufgeschrieben. Ja. Aber das, was man eben findet, ist, dass es innerhalb der Wikinger spezialisierte Kämpfer gab, die Berserker, das dürfte vielen im Begriff sein.
Ja.
Und die Berserker, kann man übersetzen, es waren halt die Wolfshäuter, ja, in Wolfsfelle gekleidete Kämpfer, die sich durch rituelle Gesänge in kämpferische Ekstase gebracht haben, die einfach durch ein ganz, ganz besonderes Mindset und die Verbundenheit zur Natur einfach irre krasse Kämpfer waren. Und innerhalb dieser Berserker gab es auch Hamramir. Hamramir waren eben, man kann es sich so vorstellen wie kleine Guerilla-Einheiten, die spezialisiert waren auf bestimmte Kampftechniken die sich schwarz dunkel angemalt haben, also die in der Nacht eigentlich fast unsichtbar waren. Und die haben eben auch ganz spezielle Trainings gehabt. Die sind halt viel gerudert mit ihren Schiffen. Die haben alles, was sie an schweren Gegenständen hatten, Äxte, Hämmer, Steine, zum Krafttraining hergenommen, sind sehr viel gelaufen. Natürlich Norwegen, Schweden, Finnland. Viele Berge gehabt, ne, wo man auch mal Höhentrainings machen konnte. Also so viel ist überliefert, dass die eben so trainieren konnten. Und ich habe dann dieses Projekt Hamra mir rausgebracht für einige Freunde, für Interessierte und habe da eine Art Trainingsplan rausgemacht, einen holistischen Trainingsplan, der nicht nur Krafttraining, Ausdauertraining und so weiter umfasst, sondern viel weiter ging. Also da ging es um Atmung, um Mindset, um Kältetraining, um mentale Stärke. Und ich habe versucht, diese speziellen Punkte miteinander zu kombinieren, um so eben ja einfach das meiste, das Beste aus sich herauszuholen. Ja, ich habe dann die einzelnen Trainings nach nordischen Göttern benannt. Ja. Thor kennen natürlich viele, aber da gibt es so viele andere, Gefion und so weiter. Und das hat sehr guten Anklang gefunden. Ich habe das kostenfrei in die Welt gesetzt. Und haben viele danach trainiert und sehr gute Erfolge.
Ist das noch erreichbar? Ist das online?
Ich habe es nur für einen bestimmten Personenkreis online gestellt, aber wer da Interesse hat, stelle ich gerne online. Okay.
Ich packe das hinterher dann in die Videobeschreibung, wo man dich erreichen kann und wo man dich kontaktieren gerne kann. Dann können wir das gerne verbinden. Ja. Okay, wechseln wir auf Handwerk.
Handwerk.
Wir haben ja zusammen auch schon ein paar Sachen gebastelt.
Ja.
Immer, ich bei dir und du bei mir, da ja. Immer gegenseitig rumgebastelt. Aber das erste wirklich größere Werk, das mir da in Erinnerung ist, also die meisten waren ja eher praktisch, oder? Also irgendwie bei mir war es im Garten und bei dir ein, weiß nicht mehr, Carpool oder Speicherausbau oder sowas. Aber das erste richtige Handwerkprojekt, das ich mal als solches bezeichnen würde, war euer Baumhäuschen, wollte ich sagen. Aber Baumhäuschen ist es ja bei weitem nicht mehr.
2015 ist ja unsere Tochter geboren und ich habe dann überlegt, was kann ich ihr dann bauen, was wirklich Bestand hat, wo sie auch noch bis ins jugendliche Alter was mit anfangen kann. Und mein erster Plan war, bei uns im Hof einfach nur einen Schuppen zu bauen, wo die Fahrräder, wo der Rasenmäher reinkommt. Das war mir irgendwie zu schnöde und dann entstand die Idee, ich baue ihr ein Hexenhaus. Und ich habe ihr dann 2018, immer wenn ich Zeit hatte, das hat dann 2 Jahre gedauert, manchmal abends, manchmal nur am Wochenende, weil ich ja meinen Job hatte, und habe immer wieder an diesem Hexenhaus gezimmert und rausgekommen ist ein 6 Meter hohes Hexenhaus, in dem in der oberen Etage mit einem Hochbett und einer Club-Couch 4 Kinder übernachten können. Da ist ein Fernseher mit DVD drin, da ist Licht drin. Hat eine tolle Deko und ist seit vielen Jahren, kann man tatsächlich so sagen, ja, eigentlich sowas wie eine inoffizielle Sehenswürdigkeit bei uns im Ort.
Ja.
Man sieht es halt von der Straße aus, wenn man vorbeifährt. Ne?
Ist auch schon beleuchtet. So 6 Meter ist ja eh schon riesig und dann ist es noch in einem Baum. Also steht ja nicht 6 Meter auf dem Boden, sondern es ist ja in einen Baum reingebaut.
Also zwischen 2 Birken, genau.
Monster Teil, ja, größer als manche andere Bauwerke, die es da so gibt. War das der Einstieg für Handwerkkraft?
Nee, ich würde sagen, das war der Einstieg eher in das, dass ich gemerkt habe, ich war ja früher nie handwerklich begabt. Oder ich dachte zumindest, ich bin handwerklich nicht begabt. Aber ich habe durch meinen Vater, durch Freunde, durch Bekannte mir immer wieder verschiedene Techniken angeeignet, vor allem mit Holz. Ja, Holz ist so meine Leidenschaft. Und habe dann eben, nachdem ich das Hexenhaus gebaut habe, obwohl ich gar nicht so viel Plan davon hatte, gemerkt, es funktioniert. Wenn man will, geht's.
Ja.
Ein paar Dinge, klar, muss man berücksichtigen, die Statik und so weiter. Aber wenn man das einmal raus hat, dann funktioniert es. Und dann kamen halt andere Sachen dazu. Carport gebaut, Terrassen, für andere Leute Sachen gebaut. Und ich glaube, daraus hat sich dann mein Wunsch entwickelt, neben meinem normalen Beruf nebenher auch noch Leuten zu helfen, ihre eigenen Sachen zu verwirklichen. Ja. So habe ich eben letztes Jahr meine Firma Handwerk Kraft gegründet und bin dann so schon fast überfallen worden, als die Leute gemerkt haben, da gibt es einen, der ist zwar kein regulärer Handwerker, wie jetzt ein Schreiner oder ein Gartengestalter, aber der kann trotzdem viele, viele, viele Sachen. Und muss man ganz ehrlich so sagen, viele haben mir dann die Bude eingerannt. Also ich habe dann Carports gebaut, Gartenhäuser, ich habe Garten gemacht, ich habe Holzsachen gebaut, also wirklich viele, viele Sachen.
Ja, kann man sich ja auf dem Instagram-Account anschauen,
wen es interessiert. Genau, Handwerkkraft
auf Instagram. Packen wir hier auch wieder in die Videobeschreibung,
gerne,
wer sich das anschauen will. Ja. Und das entwickelt sich auch weiterhin noch, das willst du auch weitermachen,
klar. Ne? Ja, also ich würde das nie hauptberuflich machen, weil es sind natürlich nicht immer die schönen Sachen dabei. Wenn jetzt einer sagt, ich möchte den Garten komplett umgestaltet haben und da einen Teich und da einen neuen Zaun und so, ist natürlich viel harte Arbeit.
Ja.
Aber wenn man so in der glücklichen Lage ist zu sagen, man hat seinen Hauptjob und macht es nur nebenher, für mich läuft es und ich würde es genauso weitermachen, wie es jetzt ist.
Ja. Von Anfang an, von den Gebirgsjägern über das Fitnessstudio, über den Extremsport, über alles Vegetarismus und jetzt auch noch Handwerkkraft. Was steckt für eine Lebensphilosophie dahinter, so viel gleichzeitig und noch so intensiv zu machen? Also viele Dinge gleichzeitig zu machen, ist ja die eine Sache, aber das so intensiv und so extrem zu machen, immer bis zum Grund zu gehen, was steckt da für eine Lebensphilosophie dahinter?
Naja, ich glaube, es ist immer das stetige Arbeiten an sich, besser zu werden. Es gibt ein schönes Zitat, weiß nicht, ob ich es nochmal drauf habe. Wenn du immer nur das tust, was du jetzt kannst, bleibst du immer nur das, was du jetzt bist.
Ja.
Und das wollte ich nie. Ich wollte mich immer weiterentwickeln und schauen, was kann ich denn aus mir, aus meinem Leben machen. Und ich bin natürlich auch ein Stück weit ein Altruist und helfe gerne. Ja. Klar, man muss natürlich beachten, es gibt auch Leute, die dann sehr viel Hilfe wollen. Deswegen ist vielleicht auch ein anderes Lebensmotto rein aus meiner Lebenserfahrung, umgib dich lieber mit Beschleunigern als mit Bremsern, weil die bringen dich vorwärts.
Das ist sehr wahr,
ja. Ja. Seitdem ich das erkannt habe, bin ich damit immer gut gefahren und habe mich weiterentwickelt.
Ja.
Körperlich, geistig, mental.
Ja. Sehr orientiert an Klassikern, Wikingern, Stoikern, an Seneca, solche Geschichten.
Ja.
Ja. Ich glaube, man braucht doch so eine Philosophie dahinter, wenn man das macht, oder? So ein Mindset zu entwickeln von, ich gehe jetzt mal wirklich bis ans extremste Ende von, was wir uns gerade eben alles so an Themen, über was wir gerade eben so als Themen besprochen haben. Ohne ein entsprechendes Mindset, glaube ich, gibst du da ziemlich schnell auf und machst das nicht, oder?
Das brauchst du. Also nicht nur im sportlichen Bereich, sondern überall, im privaten auch. Weil wenn du im Kopf nicht klar bist und dein Leben im Griff hast, dann fällt vieles hinten runter. Also man sollte einfach versuchen, alles miteinander kombiniert im Einklang zu haben. Ja, dass man sich gesund ernährt, dass man körperlich fit ist, dass man eine gesunde Beziehung zu seinem Partner, zu seiner Partnerin hat, zu seiner Familie, zu seinen Freunden, sich auch mal viel Ruhe und Schlaf gönnt. Und ich glaube, wenn das alles funktioniert, dann läuft das Leben.
Ja.
Da kann einem auch so schnell nichts anhaben. Also,
dann hast du die Balance. So geht's Jetzt bin ich ja immer mit meinen Büchern immer mit dabei. Ich habe dich am Anfang, als wir uns hier unterhalten haben, hier im Vorgespräch darum gebeten, mir ein paar Bücher auszudenken, die du empfehlen würdest. Hm. Was liest du so?
Also bei mir geht es natürlich allem voran immer um die Gestaltung meines Trainings, meines Körpers, meines Alltags. Eins meiner Lieblingsbücher ist zum Beispiel How Not to Die.
Ein guter Grund.
Der Name ist Programm. Und in dem Buch geht es einfach darum, was sollte man denn zu sich nehmen, was einem dazu verhilft, körperlich und mental stark zu sein?
Ja.
Da geht es natürlich um die Makronährstoffe, Fette, Proteine, Kohlenhydrate, aber auch um die ganzen anderen Sachen, die Mineralstoffe, Spurenelemente, Mikronährstoffe, Vitamine und so weiter. Und ich glaube, wenn man das liest, da sind auch viele Augenöffner dabei, dann merkt man erstmal, was fehlt einem denn oder was kann einem fehlen.
Ja.
Das ist eins der Bücher, die ich auch schon zweimal gelesen habe. Ja,
Ja.
das kann ich absolut empfehlen. Kannst du vielleicht nochmal verlinken. Hau
Ja,
ich
tue ich
total.
auf jeden Fall. Ja.
Na. Wer mich immer wieder inspiriert hat, leider schon gestorben, ist Rüdiger Nehberg.
Okay, ja, noch.
Von ihm habe ich viele Bücher gelesen. Survival war ja so
Ja.
sein
Ja.
Spitzname, hat ja viel in der Welt bewegt mit seinen Aktionen. Und ja, ich habe jetzt kein spezielles Lieblingsbuch von ihm. Ich finde viele gut von ihm, weil er nicht nur ja, so dieses Survival, dieses Bushcraft nach Deutschland gebracht hat, sondern weil er auch gezeigt hat, ja, wie geht man denn miteinander um, ja, also in jeglichen Situationen. Das war einfach ein Tausendsasser für mich.
Das ist wahr,
Rest in Peace, Rüdiger.
ja. Ja. Interessant. Noch sowas wie ein Role Model, irgendjemand, der so wie ein Vorbild funktioniert für dich oder funktioniert hat auf dem Weg.
Also tatsächlich warst du immer ein großes Vorbild für mich. Also
Danke.
als wir uns 1995 kennengelernt hatten,
Ja.
mein Gott, ist das schon wieder lange her.
Ja.
Boah, fast 30 Jahre, überleg mal.
Ja.
So lange kennen wir uns schon. So wie du damals aussahst zu deinen besten Kraftsportzeiten, so wollte ich immer aussehen. So weit war ich damals noch nicht. Und als ich dann eben in den ersten Gesprächen gehört habe, dass du dich auch noch vegetarisch ernährst und trotzdem so aussehen kannst und kein Werdenfelser glauben konnte, dass sowas funktioniert, dann habe ich gedacht, ja, aber du bist das beste Beispiel dafür.
Ja, vielen Dank.
Und deine Lebensphilosophie und deine Erfahrung, die waren für mich teilweise neu und gerade dadurch warst du immer ein guter Mentor für mich. Du kannst dich erinnern, als wir damals mit Wing Chun angefangen haben zum Trainieren,
Ja.
war ja auch neu für mich, ne?
Ja.
Und das war auch eine ganz, ganz, ganz coole Erfahrung, da mal was zu machen, so was man noch nie gemacht hat vorher.
Bisschen Neues, ja. Ich wollte nicht unbedingt auf mich selbst raus, also natürlich freue
Ja,
ich
und
mich
ist mir
drüber.
tatsächlich als bestes Beispiel eingefallen. Wer hat mich in meinem Leben noch inspiriert? Natürlich meine Eltern. Von meinen Eltern habe ich ganz viel Naturverbundenheit. Bin ja auf dem Land aufgewachsen. Und die haben mich auch immer, ja, immer inspiriert, mehr aus mir zu machen und aber
Ja.
auch so mein Ding zu machen, meinen Weg zu gehen. Ja.
Ja, das ist ein schöner Ausklang, glaube ich.
Denke ich auch, ja.
Ja, ich freue mich, dein Mentor gewesen zu sein. Ja, vielen Dank. In vielen Dingen bist du es mittlerweile für mich. Die Vorbildfunktion. Okay, vielen Dank. Das hat Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier uns ein bisschen aus dem Nähkästchen zu erzählen, wie man von normalem Mensch auf Extremsport kommt und alles drumherum.
Ja, danke, dass ich da
Ja,
sein konnte.
vielen Dank.